Hier waren ziemlich überrascht sogar zwei leibhaftige zeitgenössische Komponisten aufzutreiben, die sich mit dem Instrument Harfe überhaupt befassen. Unser musikologischer Artenschützer Dr. Reinhard Schulz hat uns nämlich einen bedrohlichen Katalog von Anzeichen dafür geliefert, dass die Harfenmusik aussterben muss.
Gutmeinende sehen in ihr das schönste Mauerblümchen, das es je gab. Böswillige halten das Gerät für einen Straußeneischneider, für ein neobarockes Küchendesign. Wie dem auch sei, eines hat die Harfe jedenfalls nicht. Sie hat keinen guten Ruf zu verlieren. Dabei macht sie sich gut im großbürgerlichen Salon und sticht, was den Dekorationswert betrifft, mit links den Bösendorfer B-Flügel oder den chinesischen Terrakottakrieger aus. Geschmackvoll nach hinten versetzt, schrägt sie eine Ecke ab und formt den Raum humanmildernd zum anthroposophischen Fünfeck. Dort wartet die Harfe. Vielleicht langweilt sie sich so allein wie einst der durstige Engel Aloysius mit ihr beim Frohlocken und Halleluja sagen. Kundigere mögen den stolzen Besitzern des Blattgoldapparats manchmal zukommen lassen, dass es sich bei dem schnörkelig verdrahteten Ding mit Pedalbedienung um ein Musikinstrument handele. Ein Instrument für angehende Jungfrauen und für niederkommende Rauschgoldputten aller Art. Denn man kann mit ihm im Grunde nur eines: den Klang bauschen wie ein blütenweißes Hochzeitskleid, in das 100 Meter Stoff eingearbeitet sind, oder so wie der katholische Gott den Himmel mit gülden, glitzernden Lichtern und wolligen Wattewölkchen gemacht hat. Schon Hieronymus Bosch sah die Harfe als Folterinstrument, in das man die leidenden Menschen wie Schmetterlinge einspannen kann. Dem Maler war es vermutlich versagt zu zeichnen, dass die gefesselten Opfer auch noch die Klänge hören mussten, die sie in der Hoffnung auf Befreiung zappeln zupften. Nur der entsetzte Gesichtsausdruck deutet darauf hin und dass sie es letztlich bevorzugten, lieber stillzuhalten. Vermutlich hat auch schon David den König Saul mit seinem Harfenspiel nebst Psalmen so genervt, dass sich dieser schließlich ins eigene Schwert stürzte. Davon ließ sich Großbürger anregen, denn gern setzte er seine wohl zu behütenden besseren Töchter an diesen Apparat. Söhne kamen für solch erniedrigende Warteprozedur nicht in Frage. Dort blieben sie wie einst die Apetschen verströmende Lorelei in einsame Abgeschiedenheit und kamen auf keine schlechten Gedanken. Im Grunde kamen sie auf überhaupt keine Gedanken, denn auch das wurde im Salon mit Befriedigung quittiert, es gibt kaum Musik dafür, vor allem keine von der so entsetzlich neuen. Daran konnte auch ein Harald Genzmer im Grunde nichts ändern, dessen Werkliste sich ohnehin wie ein Raritätenkabinett bei Madame Tussaud ausnimmt. Der hat eine Fantasie für Harfe geschrieben, auch ein kleines Harfenkonzert, weil er immer, bevor er zu komponieren begann, prüfte, für welches Instrument er noch kein Stück geschrieben hatte. Sicherlich betrachtet er diese Harfenwerke wie ein Briefmarkensammler seine Mauritius oder seine Schwarze Eins. Einen Fauxpas hat sich auch Claude Debussy geleistet, als er ganz spät seine Sonate für Flöte, Bratsche und Harfe schrieb. Der gerechte Lohn, das Stück ist so gut wie nie zu hören. In Avantgarde-Kreisen haben inzwischen die Maultrommel, das Toy-Piano, die afrikanische Zupftrommel, das Bandoneon oder das Didgeridoo der Harfe längst den ohnehin nicht vorhandenen Rang abgelaufen. Ihr Flitterklang, der wie ein Garnierungsvorschlag für ein Rokoko-Ambiente wirkt, riecht so sehr nach guter Stube, dass sich darin die aufmüpfigen Geister nicht wohlfühlen. Selbst der Witz, dass Harfenistinnen schwer auf Draht sind, greift nicht. Und dann kommt es sogar noch zu Gemeinheiten. Auf den Flügeln der Harfe hat der musikalische Radikalist Nikolaus A. Huber eines seiner Stücke überschrieben. Kurzfristig schlagen da die Harfenistinnen Herzen höher. Endlich der Ausbruch, bis sie die Unterzeile lesen, denn dort steht für Akkordeon.